SWR 2 Tandem.
Mit Fabian Elsässer. Schönen guten Abend. Mochten Sie Mathe in der Schule? Nein, dann sind Sie vermutlich in der Mehrheit, auch wenn mein heutiger Studiogast es gar nicht gerne hören dürfte. Albrecht Beutelsbacher war bis zum vorigen Jahr Mathematikprofessor an der Justus-Liebig-Universität Gießen und er hat in seiner Amtszeit auch das Mathematikum gegründet, das er bis heute leitet. Das erste Mitmach-Mathematikmuseum der Welt. 2002 wurde es eingeweiht. Herzlich willkommen bei SWR 2 Tandem. Hörer live, Herr Professor Beutelsbacher.
Guten Abend.
Die Frage, die wir unserem Gast und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, stellen wollen, lautet: Wofür brauchen wir Mathematik und was sollten wir überhaupt aus der Mathematik wissen? Vielleicht auch ganz konkret in Ihrem jeweiligen Berufsalltag. Vielleicht haben Sie da auch mit Mathe zu tun und das macht Ihnen Kopfzerbrechen. Oder aber Sie mochten Mathe schon immer und das hat Ihren Berufsweg nachhaltig geprägt. Rufen Sie uns an unter der Nummer 07221 2000 und teilen Sie mit uns Ihre Mathematikerfahrungen. 07221 2000, unsere Nummer. Herr Beutelsbacher, wir wollen sprechen in dieser Sendung über Mathematik als Schulfach, Mathe im Alltag und Mathematik als Wissenschaft. Da frage ich Sie auch gleich mal, wie war es bei Ihnen in der Schule?
Ich war in der Schule in Mathe immer gut, aber eigentlich nie sehr gut. Ich erinnere mich noch gut an einen Lehrer, der zu mir in dem 8. Schuljahr oder so sagte: Ich würde dir gern eine 1 in Mathe geben, aber solange du dich so oft verrechnest, kriegst du keine 1. Was für mich super war, denn ich wusste dann, du kannst es, aber bist auch nicht so ganz vorne und war eine sehr bequeme Haltung.
Gut, hat sich dann offenbar später nochmal deutlich gesteigert. Mathematik im Alltag, wann haben Sie Mathe zuletzt im Alltag gebraucht?
Unsere Welt ist voller Mathematik. Wenn man irgendwo ist, sei es innen, sei es außen, sieht man mathematische Formen. Jedes Fenster ist ein Rechteck, jedes Autorad ist ein Kreis, manches interagiert miteinander. Also wenn man mit der mathematischen Brille durch die Welt geht, sieht man mehr und auch ganz tolle Dinge.
Das bringt uns dann auch zur Mathematik als Wissenschaft. Was hat die uns, müssen das jetzt nicht über die ganze Menschheitsgeschichte mal sehen, aber was hat sie uns denn zum Beispiel konkret in den vergangenen 20 Jahren ermöglicht, die Mathematik?
Wow. Es gibt von, wenn man an irgendwelche modernen Geräte denkt, Navigationssystem, Handy, irgendwas, das würde ohne Mathe nicht funktionieren. Kommt auch noch Physik und Technik und alles Mögliche dazu. Es würde ohne Mathe nicht schlechter funktionieren, sondern gar nicht. Also bei einer CD oder wenn man irgendwas runterlädt, würde man nichts hören. Nur Rauschen, wenn es nicht mathematische Codes gäbe. Keine Bahn würde funktionieren, nichts.
Die Nullen und die Einsen.
Die Nullen und die Einsen in sehr komplexer Zusammensetzung ist die Mathematik, auch die moderne Mathematik.
Unser Thema heute in SWR 2 Tandem, Hörer live. Wofür brauchen wir Mathematik und was sollten wir darüber wissen? Und vielleicht auch, wie ist es unser Matheunterricht bei uns bestellt? Herr Beutelsbacher, was hätten wir, gut, Sie haben gerade schon gesagt, Mathematik ist im Grunde überall. Was hätten wir also alles nicht, wenn sich die Mathematik seit, sagen wir mal, den 1970er Jahren nicht mehr weiterentwickelt hätte?
Wir hätten ganz viele Dinge, die uns heute selbstverständlich sind, überhaupt nicht. Insbesondere würde das Internet nicht funktionieren, denn das ist ein sehr komplexes, auch mathematisch durchdachtes System, wie die einzelnen Datenpakete durch die Welt geschickt werden und dann wieder zusammengeführt werden und beim richtigen Empfänger landen, meistens jedenfalls. Oder das ganze Thema Sicherheit, Kryptographie, IT-Sicherheit ist genuin mathematisch und wir sind sehr glücklich, dass wir das mathematisch zum großen Teil lösen können. Denn in der Mathematik ist es ja so, dass etwas nur gilt, wenn es ganz toll logisch bewiesen ist. Das ist also alles dann hundertprozentig richtig und nicht nur Erfahrungswissen. Und so sicher sollen eigentlich auch unsere Netze sein, sind sie noch nicht, wie ein echter mathematischer Beweis, sozusagen wie der Satz des Pythagoras.
Und beim Stichwort Logik können wir auch gleich mit unserer ersten Hörerin sprechen. Frau Ullmann hat uns angerufen. Schönen guten Abend. Hallo, Frau Ullmann.
Also ich muss jetzt leider sagen, dass ich einen Teil von der Sendung gar nicht mitgekriegt habe, weil ich in den Verhandlungen war, wegen dem Anruf. Aber was ich gerne sagen wollte, ist, ich war immer sehr gut in Mathematik früher, als ich noch zur Schule gegangen bin, was ungefähr 40 Jahre her ist. Und ich habe das immer, also ich habe das richtig gerne gemacht und ich habe auch immer einen Sinn darin gesehen. Und zwar in der Weise, dass ich immer gedacht habe, also man kann dabei so richtig viel fürs Leben lernen. Und zwar in der Art und Weise, wie man an Dinge herangeht, dass man halt vorurteilsfrei die eine und die andere Seite prüft. Und das dann eben auswertet. Ich finde, das kann man auch im täglichen Leben sehr gut gebrauchen. Und da, von daher gesehen fand ich das halt auch immer sinnvoll, mich damit zu befassen.
Ich glaube, da lacht das Herz unseres Studiogastes.
Ja, wunderbar. Das ist auch ein wichtiger Aspekt der Mathematik, dass es wirklich so klar ist und dann auch so gut aufgeht, dass man am Ende weiß, ja, man hat alles richtig gemacht. Und das gibt doch ein sehr befriedigendes Gefühl.
Ja, das ist richtig. Das finde ich auch.
Wie ging es Ihnen denn? Also Sie waren gut in Mathe, aber hat es auch Spaß gemacht? Also so rein vom Unterricht her?
Ja, vor allen Dingen. Also ich meine, sonst hätte es mir vielleicht auch nicht so gut gefallen. Aber ja gut, okay, also der Unterricht selbst und der Inhalt, da kann ich jetzt ehrlich gesagt nichts mehr zu sagen. Dazu ist es zu lange her. Also der Unterricht hat mich zumindest nicht abgeschreckt von meiner Meinung.
Also da bleibt ein total positives Grundgefühl.
Ja, auf alle Fälle.
Sehr schön. Herzlichen Dank, dass Sie diesen Eindruck mit uns geteilt haben, Frau Ullmann.
Sehr gerne.
Schönen Abend noch.
Danke gleichfalls. Tschüss.
Tschüss. Ja, also wir strahlen beide, ne?
Ja,
muss man eigentlich
wunderbar sagen. Und ist auch schön, denn diese Art des logischen Denkens, des vorurteilsfreien Herangehens, das ist wirklich auch strahlt oder kann jedenfalls auf das Leben ausstrahlen.
Wieso hat denn jetzt trotzdem Mathematik einen doch relativ, na, ich sag's einfach mal, also jetzt nicht den besten Ruf unter Schülern, und wieso ist es vielleicht auch bei Mathe ein bisschen verzeihlicher, so gegenüber Eltern zu sagen, oh, ich bin da nicht gut, und man hört da wahrscheinlich eher als in anderen Fächern den Satz, ach, nimm's nicht so tragisch, da war ich auch nicht gut drin.
Genau, sollte man nicht sagen, aber der Grund ist klar. Mathematik, jedenfalls der traditionelle Mathematikunterricht, hat immer die Tendenz, sich auf Formalitäten, auf das Ausrechnen, auf sozusagen algorithmisches Lernen von Verfahren zu konzentrieren. Natürlich kommt alles von Anwendungen her, aber es wird nicht immer wieder zurückgeerdet, sodass man in gewisser Weise sagt, wir fangen zwar von Konkretem an, aber dann transformieren wir das in mathematische Sprache und aus diesem gelobten Land soll uns niemand mehr vertreiben. Und das spricht natürlich in gewisse Menschen an, aber andere fühlen sich da alleine gelassen und sehen die Mathematik so als Glasperlenspiel, das hinter einer Glas einfach irgendwie automatisch abläuft, auf die ich überhaupt keinen Zugriff habe. Und da finde ich einfach, es muss immer wieder an Anwendungen, an Anschauungen, an Vorstellungen, an Experimente, an was immer zurückgeerdet werden.
Aber trotzdem gab es zum Beispiel vor 3 Jahren, habe ich eine Studie gefunden, eine Umfrage der Stiftung Rechnen, die haben Schulkinder befragt, und das Ergebnis war, jedes 10. Kind hatte Angst vor dem Fach. Also jetzt nicht nur nicht mögen, sondern Angst. Das ist schon irgendwie erstaunlich, oder?
Also 10% halte ich noch eher für untertrieben. Wenn man mit Erwachsenen redet, ist ja oft klar, das ist das Horrorfach, und es kommt bei ganz vielen die Vorstellung automatisch, ich werde nach vorne gerufen an die Tafel und weiß überhaupt nichts mehr und bin völlig hilflos ausgeliefert, stehe sozusagen nackt und bloß da. Und das sind traumatische Erlebnisse, die dann sozusagen auch das Bild der Mathematik im Nachhinein bestimmen. In Wirklichkeit sollte Mathematik, finde ich, ganz anders sein. Mathematik ist eine Wissenschaft, die eigentlich wie keine andere das Selbstbewusstsein stärken kann. Denn in Mathe kann ich selber denken. Eigentlich muss ich selber was rauskriegen und bin nicht darauf angewiesen, dass der Lehrer, die Lehrerin mir was beibringt, sondern ich kann selber was machen.
Wo fehlt es denn am Matheunterricht in Deutschland? Vielleicht ist er ja auch gar nicht so viel schlechter als in anderen Ländern, weil gut, diese Zahlen zeigen dann doch wieder was anderes. Also, was sind so die Hauptprobleme und was müsste man da anders machen?
Also, ich denke, man muss den Mathematikunterricht immer wieder an die Erfahrungswelt der Schülerinnen und Schüler andocken.
Aber es gibt doch schon immer so praktische Beispiele, da kann ich mich noch dran erinnern.
Ne? Genau.
Also wenn man so, so schnell fährt, was macht der und der, wann treffen diese beiden Autos aufeinander, irgendwie an sowas meine ich mich zu entsinnen.
Ja, genau. Also das sind auch Aufgaben, die durchaus in diese Richtung gehen. Da kann man, aber da kann man einfach nicht genug tun. Das ist so ähnlich wie im Deutschunterricht. Da ist auch, muss ich Kommaregeln lernen und Rechtschreibung. Aber man liest dann irgendwas und dann plötzlich merkt man, hey, das ist ein Typ, der denkt eigentlich so ähnlich wie ich oder das drückt das mein Lebensgefühl gut aus. Und solche Situationen müssen wir einfach auch in Mathe hinkriegen.
Wo stehen denn die Deutschen mit ihren, weiß nicht, ob sie dazu Zahlen haben, mit ihren Mathematikkenntnissen so im internationalen Vergleich? Also ist gar nicht mal so die Schüler, sondern hatte zum Beispiel neulich hier einen Studiogast von der Deutsch-Rumänischen Vereinigung Baden-Württemberg, die Vorsitzende, und die meinte also in Rumänien, also sie hätte hier vor allem gut sich einfügen können, weil sie in Mathe so gut gewesen sei. Und in Rumänien wäre es ganz wichtig, dass man gut in Mathe ist. Das wäre ein Zeichen für Intelligenz. Also wo stehen wir Deutschen mit unseren Mathekenntnissen so im internationalen Vergleich?
Wenn man das auf der wissenschaftlichen Ebene sieht, dann ist es erstens so, dass Mathematik heute eine wirklich internationale Wissenschaft ist. Also wir kooperieren nicht unbedingt zwischen benachbarten Städten, sondern auch mit Amerika, mit allen möglichen Ländern überhaupt. Es gibt große, große Forscherverbünde und Deutschland spielt da auch gut mit. Wir haben im letzten Jahr gab es sozusagen den Äquivalent des Nobelpreises für Mathematik, die Fields-Medaille für einen jungen deutschen Mathematiker, Peter Scholze, weil es der auch mal eine ganz herausragende Leistungen.
Ist das der mit den etwas längeren Haaren?
Genau.
Ja,
genau.
Doch.
Genau. Und insofern, Deutschland spielt da im Konzert der aller Nationen groß mit, wobei der Nationenbegriff, ich sag's nochmal, in Mathematik eigentlich völlig obsolet ist.
Unser Thema heute in SWR2 Tandem Hörer live: Wofür brauchen wir Mathematik? Oder wofür hätten Sie sich vielleicht gebrauchen können, wenn Sie besser drin gewesen wären? Und was sollten wir eigentlich über Mathe wissen? Und was sind so Ihre Mathe-Erfahrungen? Dann rufen Sie an unter der Nummer 07221 2000, 07221 2000. Und Sie können auch gerne eine Frage stellen an unseren Studiogast, den Gründer des Gießener Mathematikums, Albrecht Beutelsbacher. Herr Beutelsbacher, wie sieht es denn eigentlich mit Mathe als Studienfach aus? Ich glaube, das ist immer noch NC-frei, ne?
Das ist NC-frei. Es gibt aber viele, viele Studierende, die Mathematik studieren. Besonders begehrt ist natürlich Lehramt Mathematik, sowohl Gymnasiallehramt als auch Grundschule und Haupt- und Realschule. Aber natürlich gibt es auch einen starken Zweig, Bachelor-Master-Studium, die typischerweise für die Wirtschaft ausgebildet werden.
Was sind denn da so die möglichen Tätigkeitsfelder? Mir fällt immer nur der Aktuar, der Versicherungsmathematiker ein, aber das wird es nicht nur sein.
Nein, es gibt ein ganz, ganz breites Einsatzfeld von Mathematikerinnen und Mathematikern. Das geht von Banken, Beratungsunternehmen, Versicherungsunternehmen. Eigentlich fast jeder modernes Industriebetrieb braucht Mathematiker. Und zwar eigentlich nicht oder häufig nicht, weil die gut in Mathematik sind. Das gibt's auch, etwa Finanzmathematik oder IT-Sicherheit. Da muss man gut Mathematik können. Aber hauptsächlich deswegen, weil die gelernt haben, sehr präzise zu denken. Und das vielleicht in dreierlei Hinsicht. Die erste ist, und finde ich wichtigste, dass wir in Mathematik lernen, genau den Kern eines Problems herauszuarbeiten. Also genau zu unterscheiden, was ist oberflächlich, was ist nicht ganz so wichtig und was ist zentral, worauf, was muss man wirklich lösen. Und zweitens, sozusagen das analytische Denkvermögen, das heißt, uns geht kein Fall durch die Lappen. Und das dritte ist, was man im Mathematikstudium lernt, ob man es will oder nicht, nämlich Frustrationstoleranz. Man sitzt nachmittagelang an den Übungsaufgaben und in der Schule hat man die Hausaufgaben im Nu gemacht und man sitzt den ersten Nachmittag da und hat gefühlt keinerlei Fortschritt und muss dann trotzdem dranbleiben und irgendwann schafft man es dann doch. Und wenn man das gelernt hat, hat man auch eine gewisse Qualifikation für diese Jobs erworben.
Ging Ihnen das genauso mit dem Durchbeißen, mit dem Durchhalten?
Absolut, absolut. Also ich habe längst auch nicht alle Übungsaufgaben rausgekriegt und habe gekämpft. Und wenn ich so einen kleinen Ansatz hatte, war ich schon glücklich. Und wir haben zusammengearbeitet und der eine hatte den einen Ansatz, der andere den anderen. Und so ging es zusammen dann doch.
Ja, stärkt Mathematik eventuell auch noch das Teamvermögen?
Also im Team ist man schon besser und das ist manchmal auch im Studium eine Überlebensstrategie, einfach als kleine Gruppe zusammenzuarbeiten.
Und die Berufschancen für Mathematik, haben die sich verändert?
So in den Nö, die sind nach wie vor super. Also ich verfolge das ja seit vielen, vielen, vielen Jahren und es war immer am oberen Ende. Man konnte sich fast immer die Stellen raussuchen und es gibt eigentlich keinen Mathematiker, der wirklich arbeitslos ist.
SWR2, Hörer live, heute zum Thema Mathematik im Alltag, wofür wir es brauchen. Und angerufen hat uns gerade Ralf Sohn. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Elsässer. Schönen guten Abend, Herr Professor Beutelsbacher.
Guten Abend.
Hallo. Was ist Ihr Thema?
Also, ich hab mal eine Frage und zwar ist folgendes. Ich habe Mathematik, also das fing an mit dem Rechnen, ne? Also damals. Ich habe das nie oder nur sehr wenig verstanden. Ich kam damit überhaupt nicht zurecht. Und dann ich wollte unbedingt aufs Gymnasium und das haben meine Eltern nicht erlaubt, aufgrund dieser Schwäche. Und dann haben sie mich in die Handelsschule gebracht. Und in der Handelsschule kam nun das Fach Buchführung. Und in Buchführung habe ich nur Einser geschrieben und war der Beste in der Buchführung von der ganzen Handelsschule. Und da wollte ich mal fragen, ob mir das der Professor Beutelsbacher erklären kann, was da passiert ist.
Also offenbar können Sie Buchhaltung viel besser als ich. Das ist schon mal was. aber das ist ein Phänomen, das manchmal auftritt. Jeder Mensch muss sozusagen seinen Ansatzpunkt für die Mathematik finden. Bei manchen klappt das, wie wir vorher gehört haben, durch die Befriedigung, wenn es beim Rechnen gut klappt. Andere sind durch die abstrakten Gedanken völlig fasziniert. Und manche, das ist offenbar bei Ihnen so, wird es erst relevant, wenn es mit irgendwas Inhaltlichem zu tun hat. Also wenn Sie in der Buchführung, da muss man ja auch addieren und multiplizieren und so weiter. Und das hat Ihnen dann keine Schwierigkeiten gemacht, weil Sie wussten, wofür es dient, wofür es gut ist. Und ich bin ja schon glücklich. Ich dachte erst, das wird Sie berichten von einer schlimmen Karriere, aber es hat sich ja alles zum Guten gewendet. Sie haben noch Ihren Punkt gefunden, wo Sie einen positiven Blick auf die Mathematik gewonnen haben.
War schon so.
Aber ich habe jetzt nämlich gedacht, dass Buchführung ja auch irgendwie Mathematik beinhaltet.
Ja, klar. Ne? Wurde von Mathematikern erfunden und ist eine ganz, ganz strukturierte Sache. Da darf man genauso wenig Fehler machen wie in der Mathearbeit. Und genau, also wer Buchführung kann, der hat auch ein Mathe-Gen, würde ich sagen.
Also das heißt, ich darf mal zusammenfassen, mal zwischen Ihnen gerade nochmal übersetzen, das heißt, Herr Sohn kann eigentlich Mathe, musste aber erst die Buchführung kennenlernen, um auch für sich einen Charme der Mathematik zu entdecken und dann auch,
den Nutzen der Mathematik auch zu sehen.
Ja. Was sagt uns das in dem Fall aber wieder über die Schule?
Ja, ich bin jetzt nicht jemand, der der Schule so alle Schuld zuweist. Das wäre auch unfair. Man hat in der Klasse 25 oder noch mehr Kinder vor sich, die alle verschieden sind. Und bei manchen dauert's, muss man einfach sagen, bis der Knoten platzt. Bei manchen ist es früher und manche kommen dann erst durch so eine Anwendung dazu. Aber der Impuls wäre schon, aber wird zum Teil heute auch gemacht, dass man wirklich echte Anwendungen, echten Nutzen von Mathematik in der Schule sieht. Nicht wie ich es in der Schule hatte, irgendwelche Textaufgaben, wo man völlig klar war, das ist völlig ausgedacht. Drei Dörfer wollen ein Schwimmbad bauen, das genau dort stehen muss, wo und so weiter. Kein Dorf würde so entscheiden. Aber wenn jetzt die Buchhaltung dazukommt, bei ihm, bei Herrn Sohn, dann ist es wunderbar.
Mhm. Herr Sohn, darf ich Ihnen gerade noch eine Frage stellen?
Gerne.
Wie war es denn dann, nachdem Sie dann eben die Buchführung so gut konnten, ist Ihnen dann später Mathe auch leichter gefallen? Oder konnten Sie dann auf einmal besser rechnen? Oder wie war das?
Also ich habe es nachher ich habe es nachher einfach nicht mehr gebraucht, weil ich nachher Sozialpädagogik studiert habe. Mhm. Ich meine, gut, da war auch Mathe, klar, um die Aufgabenbetreuung zu sichern. Ja, mhm. Also irgendwo hat sich Mathe wiedergefunden, ne? Aber so im für den beruflichen, ja gut, ja, also wie gesagt, so halb halb.
Aber Sie stehen nicht mehr so auf Kriegsfuß mit der Mathematik wie als Schüler.
Naja, jetzt brauche ich nicht mehr, jetzt bin ich Rentner und von daher, okay, ne?
Herr Sohn, herzlichen Dank, dass Sie uns Ihre Mathematikgeschichte erzählt haben. Einen schönen Abend noch.
Gerne, das Gleiche für Sie. Tschüss.
Ja, eigentlich wieder mal beispielhaft, wie Sie es gerade schon erzählt haben, es muss praktisch sein. Und das muss einem dann auch, man muss seinen Ansatz finden. Also ich habe meinen irgendwie auch nie wirklich gefunden, muss ich sagen.
Ja, und jeder braucht sozusagen seinen Zugang. Es gibt nicht den einen Weg zur Mathematik, sondern es gibt viele Wege. Man kann über Anwendungen oder über Computer oder über Rätsel oder Logik, über alles Mögliche kann man zur Mathematik kommen.
Ich möchte jetzt auch nicht nur auf die Schule einhauen, aber es war ja nun schon Thema dieses Jahr, ob die Abi-Aufgaben in verschiedenen Bundesländern nicht zu schwer gewesen seien. Es gab ja Tausende Schüler, die da Petitionen unterschrieben haben. Haben Sie sich das mal angeguckt und wie ist Ihre Meinung dazu?
Also es ist ganz schwer, von vornherein die Schwierigkeit von Aufgaben exakt festzulegen. Mhm. Und ich bin überzeugt, die Aufgabenkommission haben sich wirklich alle Mühe gegeben. Die sind nicht Sadisten, die Aufgaben besonders schwer machen, sondern die haben versucht, das gleiche Niveau wie im letzten Jahr zu halten. Aber man steckt nicht drin und letztlich kommt erst anschließend raus, ob die Aufgaben wirklich schwer waren. Diesmal waren sie offenbar auch messbar schwerer, also die Proteste der Schüler waren nicht völlig grundlos. Was dazu kam bei diesen Aufgaben war ja die Klage darüber, dass die zu textlastig seien. Also dass nicht nur sozusagen die Mathematik pur rechnet das und das aus, bestimme die Extremwerte dies und diese Funktion, sondern dass das eingebettet war in einen Text, den man sich erstmal klar machen musste und dann die Mathematik rausdestillieren. Das ist aber, glaube ich, ein wichtiger Schritt, den die Mathematik im Augenblick macht in der Schule, dass wir nämlich die Mathematik auch in Alltagssituationen einbetten und dass Mathematik und Sprache auch was miteinander zu tun hat. Ich muss sprachlich auch kompetent agieren können, um überhaupt Mathematik auch darstellen und verstehen zu können.
SWR 2, Tandem, Hörer live, heute mit dem Thema, wofür brauchen Sie Mathematik, wofür brauchen wir Mathematik, was sind Ihre Erfahrungen damit, früher oder auch heute noch. Rufen Sie an unter der 07-221-2000 und gerne können Sie auch eine Frage stellen an Albrecht Beutelsbacher, unserem heutigen Studiogast. Herr Beutelsbacher, wir haben es jetzt immer mal so gestreift, wie wichtig Mathematik im Alltag ist, auch für Technologien. Und ich hatte gerade die Online-Petitionen erwähnt, mit denen sich Schüler dieses Jahr gegen die Mathematik-Abituraufgaben oder darüber beschwert haben. Und da frage ich Sie einfach mal, was hat die Mathematik gerade so in der ganzen Internettechnik so in den vergangenen Jahren vorangebracht? Was sind da so Entwicklungen, die ganz wichtig sind für uns?
Da kann man ganz vieles nennen, aber ich konzentriere mich mal auf eine Sache, nämlich die Sicherheit im Internet, insbesondere die Verschlüsselung. Die war bis vor Internetzeiten so ein bisschen handgemacht. Man hat versucht, so komplizierte Dinge zu machen und dann hat man gehofft, dass niemand das knacken kann. Das wurde jetzt auf mathematische Füße gestellt und eine ganz tolle Entwicklung war der Nutzen von bisher sogenannter reiner Mathematik, insbesondere von Primzahlen, zur Verschlüsselung. Und bei Verschlüsselung ist es ja immer so, man transformiert irgendeinen Text und sendet den an einen Empfänger, der muss es leicht entschlüsseln können, aber alle anderen sollen es schwer haben. Das heißt, man braucht Probleme, die sozusagen in einer Richtung schwer, in der anderen Richtung einfach sind. Und das schwierige Problem ist, oder das Problem, das man betrachtet, ist Primzahlen, also sowas wie 2, 3, 5, 7 Zahlen, die nur durch 1 und sich selbst teilbar sind, zu multiplizieren, das ist einfach. Aber aus dem Produkt wieder die Primzahlen rauszukriegen, das ist schwierig. Also bei 5 mal 7 wissen wir das noch, 5 mal 7 ist 35, bei 35 wissen wir auch noch, das ist. Aber schon, wir Menschen tun uns schon schwer, bei dreistelligen Zahlen wie 851, die zu faktorisieren, also in Primzahlen zu zerlegen, obwohl wir wissen, dass es geht. Und die Computer im Internet, die rechnen mit etwa 100-stelligen Zahlen. Der Rekord ist, gibt es einen richtigen Weltrekord, das ist eine Zahl mit 768 Bits, die hat 238 Stellen ungefähr. Die wurde mit riesen mathematischem Aufwand und auch Rechenaufwand faktorisiert, also in zwei Primzahlen, als Produkt von zwei Primzahlen dargestellt. Und die Primzahlen, mit denen wir heute im Internet rechnen, die sind weit, weit davon entfernt, jemals mit heutigen Mitteln faktorisiert zu werden. Also finde ich super, dass sowas, was wirklich reinste Mathematik ist, was die Mathematiker seit Tausenden von Jahren fasziniert hat und nie jemand an irgendwelche Anwendungen gedacht hat, dass die plötzlich ganz direkt angewandt werden können, ohne jeden Umweg.
Wird in der Mathematik eigentlich entdeckt oder erfunden?
Boah, das ist eine philosophische Frage. Entdeckt oder erfunden? Ich glaube, wenn man Mathematik macht, hat man den Eindruck, man entdeckt. Auch die Gegenstände der Mathematik, die Primzahlen oder was immer, die gewinnen in gewisser Weise, wenn man mit ihnen umgeht, so eine Art Existenz. Mit denen kann man nicht machen, was man möchte, sondern die haben ihr eigenes Recht. Aber vielleicht ist es so wie bei den Schriftstellern, die eine Figur erfinden, die dann auch nicht mehr völlig in den Händen der Schriftsteller ist, sondern die auch ein Eigenleben entwickelt. Obwohl man logisch, rein logisch, nüchtern sagen muss, Mathematik wird erfunden. Wir Menschen setzen die Axiome und alles, was daraus folgt, geschieht mit Gesetzen der Logik.
Sie haben jetzt gerade das Stichwort Axiom genannt. Gerade sprachen Sie über Entwicklungen mit Primzahlen fürs Internet, für die Sicherheitstechnik. Was waren denn so die bisher letzten großen Revolutionen in der Mathematik? Mathe ist wirklich nicht meine Stärke, aber ich habe hier irgendwas gelesen. Es gab da mal den großen Fermatschen Satz aus dem 17. Jahrhundert, aber der Beweis dafür ist erst vor rund 25 Jahren erbracht worden. War das so die letzte große Revolution oder gab es seitdem noch weitere?
Also das ist sicher ein sehr, sehr spektakuläres Resultat. Da geht es um Zahlen, also normale, natürliche Zahlen, 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. Und die Frage, wir kennen alle Zahlen schon seit der Antike, die Gleichung erfüllen, A hoch 2 plus B hoch 2 gleich C hoch 2. Kennt man vom Satz des Pythagoras. Zum Beispiel 3, 4, 5, 3 hoch 2 ist 9, 4 hoch 2 ist 16, 9 plus 16 ist 25, 5 hoch 2. Und der Fermat, auf den das Problem zurückgeht, der hat in einem Buch, in dem genau dieses Problem behandelt wird, an den Rand geschrieben, ich frage mich, ob das auch mit hoch 3 geht. A hoch 3 plus B hoch gleich C hoch 3 oder hoch 4 oder allgemein hoch n. Und ich glaube, es geht nicht. Und ich habe dafür einen wunderbaren Beweis gefunden. Nur ist der Rand des Buches zu klein, diesen Beweis zu fassen. Und ich glaube, gerade dieser Nachsatz hat die Mathematiker so fasziniert, weil sie dachten, der hat so einen Klickbeweis. So ein Beweis, da ist nur ein Gedanke und den hat man nie gefunden. Und vor 20, 25 Jahren hat nach jahrelanger Arbeit, geheimer Arbeit der Andrew Wiles, einen großartigen Beweis gefunden, der aber nicht dieser Beweis von Fermat ist.
Also nicht der Klickbeweis.
Ist nicht der Klickbeweis, das ist 250 Seiten schwierigste Mathematik, die man auch nicht einfach so lesen kann, aber sehr, sehr, also ein wirklicher Durchbruch, vielleicht eine der größten Leistungen der Mathematik des 20. Jahrhunderts.
Aber hat auch die wieder eine praktische Anwendung oder eine das Anwendbarkeit?
Also keine praktische Anwendbarkeit ist in Sicht. Trotzdem ist es ja auch ein Aspekt der Mathematik, neben der Anwendbarkeit und der Erklärbarkeit der Welt, Mathematik als eigene Welt. Die Zahlen und die geometrischen Figuren, das ist eine eigene Welt und wir wollen offensichtlich auch diese Welt erforschen. Menschen sind von Primzahlen fasziniert, sind von der Zahl Pi fasziniert, auch völlig unabhängig von irgendwelchen Anwendungen.
Also sie schwärmen gerade und da habe ich möglicherweise selber mir nicht begriffen, dass Mathematik am Ende gar schön ist?
Ja, auf jeden Fall. Mathematik ist eine ständige Suche nach Schönheit, nach mathematischer Schönheit, die ist eher sowas wie ein Bauhausstil. Also schnörkellos, nicht barock, wo an jeder freien Stelle noch ein Engel sitzt, sondern ganz große Klarheit. Und weil wir in der Mathematik einfach daran glauben, dass sich wenn sich sowas als letztlich einfach zeigt, wir in dieser Einfachheit auch eine Erklärung finden. Also das sind diese Klickmomente, wo wir sagen, was scheinbar richtig kompliziert ist, was man überhaupt nicht durchschaut. Wenn ich es von der richtigen Seite aus anschaue, dann ist es ganz einfach.
Ich stelle nochmal eine Grundsatzfrage. Ist Mathematik eine Geisteswissenschaft oder eine Naturwissenschaft?
Ist eine Streitfrage, aber meine Meinung ist völlig klar. Ist klar, es ist eindeutig eine Geisteswissenschaft. Und zwar, ich behaupte sogar die radikalste Geisteswissenschaft, weil in der Mathematik auch die Gegenstände, also die Punkte, die Geraden, die Zahlen, die Primzahlen, alles auch geistige Objekte sind. Wir reden nicht über die Geraden, die ich auf mein Blatt zeichne oder in den Sand zeichne und nicht die Zahlen, die ich aufschreibe.
Was Sie da übrigens immer noch tun, habe ich den Eindruck.
Ja, aber das sind nur Hilfen, um meinen Verstand so ein bisschen zu stimulieren. Sondern wir reden über die ideale Gerade, den idealen Kreis. Und auf diese idealen Gegenstände ist auch die Logik anwendbar. Und deswegen ist Mathematik so eine logische Wissenschaft.
Vielleicht ist aber die Achillesferse des Fachs, dass die Geisteswissenschaftler, also die anderen Geisteswissenschaftler, die Germanisten, die Philosophen, sich einfach besser vermarkten. Man denke dann nur an Dietrich Schwanitz, der damals in seinem Buch Bildung alles, was man wissen muss, die Naturwissenschaften mal eben komplett draußen gelassen hat.
Genau, und hat ja da auch nur einem allgemeinen Trend der Geisteswissenschaften entsprochen oder dem nochmal Ausdruck gegeben. Ich glaube, viele Dinge, insbesondere in der Mathematik, gehören zum allgemeinen Wissen. Die Primzahlen, die Unendlichkeit, die Geometrie, das würde ich schon sagen, gehört eigentlich genauso zum allgemeinen Wissen wie Goethe und Shakespeare und solche Autoren.
SWR 2 Tandem, heute mit dem Thema, wofür wir Mathematik brauchen. Und das sagt uns der emeritierte Mathematikprofessor und Gründer des Gießener Mathematikums, Albrecht Beutelsbacher. Und jetzt müssen wir eigentlich endlich mal über dieses Mathematikum sprechen, Herr Beutelsbacher, das Sie, glaube ich, 2001, 2002 gegründet haben. Ein Mitmachmuseum für Mathematik.
Ja, in diesem Mathematikum gibt es keine einzige Formel, keine Gleichung, aber ganz viele Stationen, an denen man was machen kann. Man kann Würfel zusammensetzen oder andere Dinge, man kann eine Brücke bauen, man kann mit Seifenhäuten experimentieren und so weiter. Und alle Experimente sind so, dass sie einen ganz niedrigschwelligen Zugang haben. Jeder denkt, kann ich auch, macht Spaß. Aber dann kommt nach einer gewissen Zeit so eine kleine Hürde. Entweder entdeckt man, es ist doch viel schwieriger, als ich dachte, oder es gibt eine Überraschung. Und das ist der Moment, in dem das Gehirn zu arbeiten beginnt. Dann stellt sich Fragen, warum geht es nicht oder was müsste ich machen? Man kommt miteinander ins Gespräch, ist hochkommunikativ in diesem Haus. Manche sagen, es ist laut, stimmt auch. Aber es ist einfach unglaublich beglückend, auch für die Besucher oder insbesondere für die Besucher. Jeder geht völlig entspannt raus, guter Laune, nicht weil er raus darf, sondern weil er so viel Erlebnisse hatte, positive Mathematikerlebnisse.
Meinen Sie, dass Sie dadurch vielleicht auch das Image Ihres Faches verbessern konnten oder die Hemmschwelle abbauen oder auch so ein bisschen diese Furcht, die manche vielleicht davor haben?
Ganz sicher. Also das Mathematikum hat mittlerweile über 2 Millionen Besucher gehabt und es hat vielleicht nicht jeden 100%ig erreicht, aber ganz viele merken plötzlich, ich kriege durch Nachdenken was raus, das gibt mir Stärke. Wenn ich diesen Würfel oder diese Pyramide zusammengebaut habe, ist das mein Erfolgserlebnis, das kann jeder sehen. Das ist nicht nur der Haken, den die Lehrerin macht, sondern das ist wirklich mein Ding und ich habe es geschafft.
Was sollten wir, die Frage habe ich Ihnen jetzt noch gar nicht gestellt, was sollten wir denn eigentlich generell wissen an Mathe? Was wäre mathematisches Grundwissen, was wir wirklich alle brauchen? Also Grundrechenarten, na klar.
Genau, da kann man an die Gegenstände der Mathematik denken, über Zahlen. Ich finde, man muss über Abschätzungen so sagen können, ist das eher 1.000 oder 10.000 oder 1 Million. Auch in großen Zahlen, wir rechnen heute auch mit Billionen. Wir müssen bei den kleinen Zahlen die Charaktere erkennen können. 6 ist was ganz anderes als 7 und 7 wieder was anderes als 8. Man sollte die Geometrie können, man sollte über Funktionen Bescheid wissen.
Denn ich meine, ohne Geometrie würde kein einziges Fenster hier stehen. Ne?
So ist es und kein einziges Bild im Internet funktionieren. Ne? Das sind Gegenstände, aber ich finde, man sollte auch wissen, wie der Erkenntnisgewinn in Mathematik geht, nämlich durch logisches Argumentieren. Die Mathematiker nennen das Beweise. Und das heißt, die mathematischen Aussagen haben einen Sicherheitsgrad, der größer ist als in allen anderen Wissenschaften, wo die Empirie wichtig ist oder die Meinung von Experten oder Lehrmeinung oder irgend sowas. In der Mathematik können wir das beweisen. Der Satz des Pythagoras wurde vor 2500 Jahren zum ersten Mal bewiesen und der gilt heute noch wörtlich wie damals. Andere Erkenntnisse der Antike kann man heute auch noch akzeptieren manchmal, aber man muss viel interpretieren. Aber Mathematik kann man noch genauso lesen wie heute. Ist manchmal schwierig, aber es liegt daran, dass die Mathematik manchmal schwierig ist. Sonst kann man die antiken Mathematikbücher lesen, so wie die modernen.
Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren und für Ihr Fach eine Lanze gebrochen haben.
Bitteschön.
Das war SWR 2 Tandem. Die Redaktion der Sendung hatte Rudolf Linsen. In der Technik war Sophie Hoog und am Mikrofon verabschiedet sich Fabian Elsesser.